Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wieder um Platz nehmen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, vor einigen Jahren ist meine Frau an Brustkrebs erkrankt. Sie wurde im Uniklinikum in Tübingen operiert und alles sah wieder gut aus. Sogar ein Brustaufbau war geplant, allein schon aus psychischen Gründen. Dann kann sie sich sonntags morgens plötzlich nicht mehr richtig bewegen, zeigt Lähmungserscheinungen, hat Orientierungsprobleme. Wir sind dann sofort nach Tübingen gefahren, neumarischen Ort. Nach vielen Untersuchungen, die meine Frau gar nicht anerkennt, da ihr einfach im Leben eineinhalb Tage fehlen, wurde dann ein Geschwür im Kopf entdeckt, ausgelöst durch eine Entzündung unter dem Port, der für die Bestrahlung gesetzt war damals. Es ist alles über das Rückenmark dann auf den Kopf aufs Gehirn gezogen. Die Operation am Kopf war gerade noch rechtzeitig und vor allem erfolgreich. Selbst ein Chefarzt im Klinikum sprach von einem großen Wunder. Bis dahin war es wirklich eine schreckliche Zeit. Auch ich war körperlich und psychisch ziemlich angeschlagen. Aber dann eben auch eine Zeit, in der wir viel Gutes erfahren und uns Gott sehr, sehr nahe war. Durchgetragen durch das Gebet von Freunden und Geschwistern, durchgetragen von Gott und seiner wunderbaren Liebe, Heilung und seine vielen, vielen Zusagen. Und doch steht da oft die Frage im Raum, wenn etwas Schlimmes passiert, womit habe ich das verdient? Warum gerade ich? Warum gerade wir? Diese Frage ist wirklich nicht neu. Schon in der Bibel wird sie öfters gestellt. Ist es, wenn jemand wirklich gerecht und gut ist und gottesfürchtig lebt? Und wenn es sich dann gar nichts im Leben auszahlt, wenn da kein Segen zu erleben ist, sondern im Gegenteil, schlimmstes und unfassbares Leid. Im Buch Hiob wird so jemand vorgestellt. Das erste Mal, dass Hiob in den Lesungen und als Predigtext vorkommt. Dieser Hiob ist fromm und rechtschaffen. Aber er verliert, wie vielleicht viele kennen, Schlag auf Schlag seinen ganzen Reichtum, seine Kinder und dann auch noch seine Gesundheit. Eine Liebesbotschaft nach der anderen. Also diese sprichwörtliche Liebesbotschaft, schlimme Botschaften nach seinem Erleben genannt. Heute noch ein stehender Ausdruck. Job, ja, immerhin besuchen ihn seine Freunde. Solange sie schweigen bei ihm sitzen, ist auch alles in Ordnung. Aber als sie anfangen, die Ursachen für Jobs Leid zu suchen, da wird es auf einmal haarsträubend. Sie sagen, Job, irgendwas Schlimmes musst du doch getan haben. Sonst würde dich Gott nicht so strafen. Auch die Frau von Job versteht die Welt nicht mehr und sagt sie ihrem Mann, verfluche Gott und stirb. Ein Gott, der sowas tut, verdient es nicht, verehrt zu werden. Und auch heute fragen Menschen, warum lässt Gott solches Leid zu? Wenn Gott so ist, dann ist er doch nicht gut. Dann gibt es ihn so gar nicht. Jedenfalls nicht als liebenden, beschützenden und bewahrenden Gott. Und Hiob selbst gibt sich mit keiner dieser vermeintlichen Lösungen oder Antworten zufrieden. Er beklagt sich bei Gott, er klagt. Es ist, als würde mir ein kleines Kind so immer wieder Gott abhängig auf die Brust rummeln und nicht loslassen. Nein, Hiob, er ist nicht so schnell mit ihm fertig. Jemand, der selbst betroffen ist, kann mit so einer Frage schnell fertig sein. Und so ging das Gespräch Hiobs mit seinen Freunden, das zählen bei Gott ganze 39 Kapitel von den 42 Kapiteln des Buches Hiob ein. Und eines dieser Kapitel ist der Predigtext für den heutigen Sonntag. Ich lese Hiob 23, alle 17 Verse. Das ist Hiobs dritte Antwort an einen Freund, an seinen Freund Eliphas. Hiob antwortete und sprach: Auch heute lehnt sich meine Klage auf. Seine Hand drückt schwer, dass ich seufzen muss. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stelle kommen könnte. So will ich ihm das Recht darlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen und erfahren die Reden, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen wird. Wird er mit großer Macht mit mir rechnen? Nein, er selbst würde Acht haben auf mich. Dort würde ein Redner mit ihm rechnen und für immer würde ich ihn drinnen meinen Richter. Aber gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, so spüre ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich befunden werden wie das Gott. Denn ich hielt meinen Fuß auf seiner Bahn und bewahrte seinen Weg und wich nicht ab. Und übertrat mich das Gebot seiner Lippen und bewahrte die Reden seines Bundes bei mir. Doch er hat es beschlossen, wer will ihm wehren? Und er macht es, wie er will. Ja, er wird vollenden, was mir bestimmt ist, und hat noch mehr derart im Sinn. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht. Und wenn ich darüber nachdenke, so fürchte ich mich vor ihm. Gott ist, der mein Herz mutlos gemacht und der Allmächtige, der mich erschreckt hat. Denn nicht der Finsternis deswegen muss ich schweigen und nicht, weil dunkel mein Angesicht bleibt. Der Herr segne dieses Wort an uns. Ein schweres Wort. Was für ein Wort. Gott ist, der mein Herz mutlos gemacht und der Allmächtige, der mich erschreckt hat. Da endet der Predigtext mit dieser Stimmung. Darf man so über Gott reden? Darf man über ihn sprechen, als wäre er ein Albtraum? Hiob tut's. Es ist seine Erfahrung mit Gott. Und er ist nicht der Einzige, der Gott so anspricht. Im Psalm, das wissen wir, wird Gott oft als verborgener Gott bezeichnet und angesprochen. Und darum erstens der unverständliche, verborgene Gott. Gott ist nicht zu begreifen, sein Handeln nicht zu verstehen. In allen Himmelsrichtungen sucht Hiob, im Osten, im Westen, im Norden und im Süden. Wie viele Versuche wurden da schon unternommen, den göttlichen Sinn des Lebens zu finden. Wenn es keine Strafe ist, ist es uns vielleicht ins Leben gelegt, dass wir etwas daraus lernen? Mag sein, dass jemand etwas Schweres erlebt hat und im Nachhinein feststellt, ich habe etwas Wichtiges für mein Leben daraus gelernt. Aber überlegen wir mal, wie es wäre, einem schwerkranken Mann zu sagen, Gott will, dass du etwas aus deiner Krankheit lernst. Manchmal wird gesagt, nicht Gott, sondern der Satan, Gottes Gegenspieler, hat das Leid geschickt. Der Satan ist es doch, der uns plagt. Auch damit wäre doch nichts gewonnen. Was wäre das für ein schwacher Gott, der Satan so viel Raum gibt und so viel Raum lassen muss? Ein Gott, der schwach ist und sein eigenes teilen muss? Was soll das? Und eben auch die Erklärung, dass Leid sei in jedem Fall eine Strafe Gottes, kann und will Hiob zu Recht nicht gelten lassen. Er prüfe mich, so wie ich gefunden werde, das Gold. Das kann Hiob mit gutem Gewissen sagen. Ich bin Gott ganz gerecht. Und selbst wenn jemand offensichtlich Böses tut, sind wir dann berechtigt zu sagen, was dem Schlimmes widerfährt, ist eine Strafe Gottes. Wir können zu jeder Himmelsrichtung aufsteigen, es hilft nichts. Es gibt nicht die Antwort, es gibt nicht die hinreichende überzeugende Erklärung für das Verhältnis Gottes zum Leid in der Welt. Gottes Ratschluss bleibt erschreckenderweise verborgen. Seine Gedanken sind für uns letztlich nicht verfügbar. Und das ist an diesem Punkt einfach fürchterlich. Ein Gott, den ich nicht verstehe, erscheint mir willkürlich. Doch er hat es beschlossen, wer will ihn wehren? Und er macht es, wie er will, heißt in Vers 13. Ich denke, es ist gut, diese Spannung gegenüber zu diesem verborgenen Gott auch mal auszuhalten. Wenn jemand wieder einmal die Frage stellt, warum lässt Gott das zu? Warum dann nicht einfach antworten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Oder gar, ich leide doch auch darunter, es nicht zu wissen. Ich denke, es ist ein angemessener als alle anderen unbeholfenen und undichten Antwortversuche. Zweitens, der ganz andere souveräne Gott. Wenn wir weiter im Hiob-Buch lesen, wird man auch auf diese Reaktion stoßen. Ich weiß es nicht. Gott fragt Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. Hiob antwortet letztendlich, ich bin zu gering. Was soll ich dir überhaupt antworten? Und er gibt zu, ich habe ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Darum gehe ich auf und bereue in Staub und Asche. Anders gesagt, Hiob erkennt, dass Gott in einer ganz anderen Liga unterwegs ist. Er gibt auf, ihn verstehen und erklären zu wollen. Er gibt auf, ihn vorschreiben zu wollen, wie er zu funktionieren hat. Er gibt auf, in seine Wünsche anpassen zu wollen. Und das Spannende ist, in dem Moment, wo er aufgeht, bemerkt er, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Indem er entdeckt, wie unverfügbar Gott ist, beginnt er zu ahnen, wer Gott wirklich ist. Ein echtes, mächtiges, souveränes Gegenüber. Und nicht der liebe Gott, so mit Rauschebart, sein Weihnachtsmann, der nach unseren Wünschen ausliefert, oder ein Getränkeautomatengott, bei dem wir oben unser Fromm und Gutsein eingehen und der unten dann eine Belohnung ausspricht. In den letzten Jahren haben Forscher untersucht, warum jugendliche Menschen, die intensiv christlich-religiös waren, sich vom Glauben abgewendet haben. Man hat jungen Menschen befragt. Es waren sicherlich ganz unterschiedliche Antworten. Aber ein Grund, den Glauben an den Namen zu hängen, war dieser. Die Antwort auf die Frage, warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt er Leid zu? Das ließ sich nicht mit ihrer Vorstellung von Gott zusammenbringen. Gott ist doch derjenige, der hilft. Warum hilft er nicht? Gott ist doch derjenige, der schützt. Warum passieren Unfälle? Und Gott hört doch Gebete. Warum nicht meine? Da ist es wichtig, dass wir von nun nicht nur vom lieben Gott sprechen, sondern auch von diesem verborgenen Gott. Gott ist nicht so einsam, wie wir denken. Ein Grund, warum wir uns kein Bild von Gott machen sollten, ist dieses, dass wir in unserem Leben auch neue Seiten an Gott kennenlernen können, ihn anders erfahren können als bisher. Das hilft unserem Glauben auch gerade da, wenn wir merken, dass die Welt nicht so einfach ist, wie wir dachten. Gott ist auch nicht so einfach, wie wir immer denken. Wenn aber Gott nicht so einfach ist und wir keine Antworten haben, nach welchem Plan er unser Schicksal lenkt, lohnt es sich dann überhaupt, ihm zu vertrauen? Lohnt sich das? Ein Gott, bei dem es uns wie nie passieren kann, dass unser Herz mutlos wird? Deshalb drittens der mitleidende kann man wirklich sagen, liebende Gott. Entscheidend wird die Frage sein, ob wir vertrauen können, dass es Gott letztlich gut mit uns meint. Den Zahnarzt für unser Schicksal, die Zubindung Gottes ablesen können, hat uns doch spätestens dieses Buch Hiob gezogen. Aber woher können wir sonst um Gottes Liebe wissen? Wir sind ja nicht Hiob, der am Ende der Geschichte für seine Treue zu Gott und seine Demut belohnt wird, wieder gesund und reich wird und glücklich wird. Wir stehen ja vielleicht gerade mittendrin im Leid. Hilft es uns, die Bibel als Ganzes zu sehen? Ja, ich denke schon. Als Christinnen und Christen dürfen wir glauben, dass Gott in Jesus Christus war und ist. Dann war und ist Gott auch mitten in unserem Leid, als Mitleidender. Er ist da unbegreiflich nah. Empfinde ich wie Job, dass die Hand Gottes schwer auf mir lastet, dann darf ich auf die durchbohrten Hände von Christus schauen. So leidenschaftlich ist Gottes Liebe zu mir. Hier schlägt Gottes Vaterherz ganz für mich. Der, auf dessen Brust wir wirklich Klagenstrommeln, schließt uns liebevoll in die Arme. Wir kennen das, wenn uns unsere Kinder manchmal auch fest umschlungen haben, wenn sie getrommelt haben bei uns, wenn sie geschlagen haben und anklagen. Oder wie ich es heute manchmal auch bei meinen Enkeln mache. Es ist der Jesus, dieser Jesus, dessen Herz auch für jene Zöllner im Tempel schlug. Wir haben es gehört in der Lesung. Im Gegensatz zu Hiob war er kein Frommer und kein Gerechter, aber einer, der wie Hiob bereute, die Größe Gottes auch akzeptiert und sich auf seine Gnade beruft. Gott, sei mir Sünder gnädig. Durch diesen Gott sagt Jesus, die rechtfertigt ihn ab in sein Haus. Und damit zeigt uns Jesus den offenbaren Gott, der die Sünder nicht bestraft, sondern ihn vergibt und sich zurechtbringt. Meinst du, wenn der Zöllner so gerechtfertigt nach Hause geht und nun eine negative Erfahrung macht, dass er das als Strafe Gottes verstehen muss? Sicherlich nicht, nein. So ist unser Gott, der Vater von Jesus Christus, bestimmt nicht. Nein, überhaupt dürfen wir eben an unserem Schicksal nicht ablesen, wie gut oder wie schlecht wir sind. Und wir müssen an unserem Schicksal auch nicht ablesen, wie wenig oder wie sehr Gott uns liebt. Von diesem falschen Glauben hat uns Christus doch befreit. An seinem Schicksal, an seinem Tod am Kreuz lesen wir ab, wie sehr wir Vergebung brauchen, aber auch vor allem, wie sehr wir geliebt sind. Bis in den Tod und darüber hinaus. So schlägt in Christus Gottes Herz für uns. Wie antworten wir nun denjenigen, die wieder einmal die Frage stellen, warum lässt Gott Leid zu? Vielleicht so, ich weiß die Antwort nicht. Auch als ich selbst mit unfassbarem Leid konfrontiert war, da war es gut, dass ich einen Gott hatte, dem ich mein Leid glauben konnte, dem ich meine Fragen stellen konnte und durfte, so unverschämt sie auch waren. Auch wenn ich deine Fragen beantwortet sehe, weiß ich, dass ein liebes Herz für mich schlägt. Diesen Gott weiß ich an meiner Seite. Das ist meine Überzeugung, weil ich so erfahre.